Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend auch an alle Hörerinnen und Hörer des SR2 Kulturradios. Und das sind heute drei unserer Themen. Streit um Mondrian: muss die Stadt Krefeld Kunstwerke im Wert von 200 Millionen Euro zurückgeben. Und Bühnen in Bayern: ein offener Brief an Markus Söder fordert Sonderkonditionen für besondere Kunst. Und außerdem: in Ungarn gibt es weiterhin Widerstand gegen die Neubesetzung der Leitung der Theater- und Filmuniversität Budapests. Darüber reden wir gleich ausführlich. Kunst ist so lange Ersatz, als es dem Leben an Schönheit mangelt. Sie wird in dem Maße verschwinden, in dem das Leben Gleichgewicht gewinnt. Das soll der große niederländische Maler Piet Mondrian einst gesagt haben. Und jetzt geht es um das Verschwinden seiner Kunst, um Dinge womöglich ins Gleichgewicht zu bringen. Die Erben Mondrians fordern Werke ihres Vorfahrens von der Stadt Krefeld zurück, Gemälde im Gesamtwert von 200 Millionen Euro, die aktuell im Besitz des Kaiser-Wilhelm-Museums sind. Stefan Koldorf verfolgt den Fall. Woher kommt denn jetzt diese Forderung?
Naja, die Erben von Piet Mondrian, das war erst eine Familie, inzwischen ist es ein Trust, die haben festgestellt, dass es da in Krefeld Bilder gibt, von denen das Museum nicht erklären kann, wo sie denn herkommen. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Geschichte reinblicken. Um 1928, 1929 gab es Pläne in Krefeld, eine große Ausstellung mit damals moderner Kunst zu machen. Und da wurde Piet Mondrian auch gebeten, ob er nicht Bilder zur Verfügung stellen könnte. Das hat er mit 8 großen Gemälden getan. Die Ausstellung kam dann aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Die Bilder aber sind offenbar in Krefeld geblieben und waren dort jedenfalls nach dem Krieg noch und sind dann einfach inventarisiert worden. Sprich, man hat in die Bestandsbücher und Bestandslisten geschrieben, das sind unsere Bilder, kann aber bis heute eigentlich nicht erklären, wo die denn herkamen, ob das Ankäufe waren, ob das Geschenke waren. Es gibt keine Dokumente, es gibt keine Rechnungen. Und deswegen sagen die Erben von Piet Mondrian schon seit längerem, dann hätten wir sie gerne mal zurück, diese Bilder. Man hat eine gütliche Einigung angeboten der Stadt Krefeld, die das Kaiser-Wilhelm-Museum trägt. Das ist abgelehnt worden, weil man in Krefeld der Meinung ist, wir besitzen diese Bilder zu Recht.
Der Oberbürgermeister sagt ja, er fühlt sich juristisch und ethisch auf der richtigen Seite. Hat er damit recht?
Naja, woher diese Bilder kommen, kann das Gutachten nicht erklären. Das ist bis heute Stand der Dinge. Ich habe heute Morgen noch mal mit dem Anwalt, der die Stadt Krefeld vertritt, das ist Peter Raue in Berlin, gesprochen, der mir auch sagte, also natürlich gibt es nicht wirklich die Belege. Es gibt 2 andere Punkte, an denen Krefeld sich auf der richtigen Seite zu sein glaubt. Das ist zum einen der Umstand, dass das Ganze natürlich längst verjährt ist. Die Sache mit der Ausstellung seit fast 100 Jahren, das Auftauchen der Bilder nach dem Krieg seit gut 70 Jahren. Und der andere Punkt ist, dass man argumentiert, es war immer bekannt nach dem Krieg, wo sich die Bilder befunden haben. Die waren auf Ausstellungen, die sind auf der Documenta zu sehen gewesen. Mondrian hätte sich dann ja melden können oder seinen Nachlass und die Bilder zurückfordern. Das ist aber all die Jahre nicht geschehen.
Ist das denn tatsächlich verjährt? Zählt das?
Also das ist eine Frage, die beispielsweise beinhaltet, nach welchem Recht wird das Ganze denn jetzt beurteilt? Nach deutschem Recht oder nach amerikanischem Recht? Es gibt einige jüngere Urteile, gerade vor diesem Gericht des District of Columbia, das da jetzt angerufen worden ist, das sagt, wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen, die international von Bedeutung sind, eine Rolle spielen, dann gibt es keine Verjährung. Deswegen argumentieren die Mondrian-Erben und ihre Anwältinnen und Anwälte, es gäbe einen Zusammenhang, beispielsweise auch zur NS-Raubkunst-Thematik. Die Bilder hätten ja in Krefeld bleiben müssen, weil Piet Mondrian als in Anführungsstrichen entarteter Künstler gegolten hätte. Er hätte sie also zu bestimmten Zeiten auch gar nicht zurückfordern können. Wenn dem das Gericht folgen würde, also einen NS-Bezug sieht, dann wäre sicherlich die Verjährung kein Argument mehr, das in den Vereinigten Staaten große Rolle spielen würde.
Die Erben verlangen ja nicht nur diese Werke zurück, sondern auch die Herausgabe eines Picassos zum Beispiel und eines Miros. Warum?
Es waren ursprünglich mal 8 Bilder, gar nicht nur die 4, die sich heute noch in Krefeld befinden, sondern noch 4 dazu. Und die sind im Laufe der Jahre nach dem Krieg verkauft worden, weil das Museum der Meinung war, 4 reichen uns und für den Rest können wir dann gut andere Sachen kaufen. Das waren eben Werke von Picasso und Braque und Chagall, zum Teil Druckgrafiken, zum Teil Originale. Und da sagen natürlich die Anwälte, auch diese Bilder hätten nicht verkauft oder gegen andere Werke eingetauscht oder dafür in Zahlung gegeben werden dürfen. Die stehen uns auch zu.
Wäre es denn ein großer Schaden für dieses Museum, diese Gemälde zu verlieren? Also hätten die noch in Anführungsstrichen jetzt genug Kunst, die sie ausstellen könnten, die so hochwertig ist?
Also ich bin ja bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen immer der Meinung, bei diesen ganzen Rückgaberestitutionsfragen müssen die Museen viel offener sein und dürfen nicht so tun, als brächen ihre Wände zusammen, wenn da ein einziges Bild nicht mehr dran hängt. Es gibt sicher exzeptionelle Werke, aber wir haben ja gerade drüber gesprochen. Das Krefelder Museum hat eine großartige Sammlung und wenn es diese Bilder nicht zurecht besitzt, dann gibt es, glaube ich, Verjährung hin und her, dann gibt es keine Gründe dafür, nicht proaktiv zu forschen, die Archive zu öffnen. Und wenn man da nichts findet, was den rechtmäßigen Besitz dieser Bilder belegt, dann muss man, glaube ich, in Gespräche ein. Das ist schon eine ethische Frage. Das kann man, glaube ich, ähnlich wie die NS-Raubkunst nicht rein juristisch beurteilen. Da muss man moralische und ethische Aspekte mit einbeziehen. Und insofern, nein, ich glaube, es wäre kein großer Verlust. Und ich glaube, das Museum wäre gut beraten, wenn es sich nicht weiterhin auf den Standpunkt stellen würde, wir sind aber im Recht, sondern spätestens jetzt, da diese Klage eingereicht ist, dann auch zu sagen, gut, wir reden mal.
Wie wird es in dem Streit weitergehen? Jetzt geht die Klage los. Dauert es jetzt nochmal Jahre, bis es da weitergeht oder ist ein schnelles Ende des Streits in Sicht?
Na, es dauert zumindest Monate. Das hat mir der Anwalt Peter Rauer heute Morgen auch gesagt. Offiziell ist nämlich die Klage noch gar nicht zugestellt. Das dauert durch Corona jetzt nochmal alles länger. Mit 2-3 Monaten ist da zu rechnen. Und dann erst kann man sich in Krefeld da auch offiziell mit befassen und dann möglicherweise auch überlegen, will man ein Gerichtsverfahren riskieren, das ja auch für den Ruf nicht besonders gut ist, oder geht man jetzt doch in Gespräche?
Geklärt werden muss die Frage, ob die Stadt Krefeld Kunstwerke im Wert von rund 200 Millionen Euro zurückgeben muss. Es gibt eine gute Nachricht. Offenbar hat es bislang hierzulande bei niemandem eine nachweisliche Corona-Infektion durch einen Theaterbesuch gegeben. Die Hygienekonzepte scheinen also zu funktionieren. Auch in Bayern. Dort sollen aber ab einem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen innerhalb von 7 Tagen sämtliche Veranstaltungen auf 50 Menschen begrenzt werden, ausgenommen Gottesdienste und Demonstrationen. Ein offener Brief der IntendantInnen Bayerischer Theater fordert jetzt, dass der Spielbetrieb mit 200 bzw. 500 Menschen im Saal aufrechtzuerhalten sei. Andreas Beck ist der Intendant des Münchner Residenztheaters und er hat diesen Brief unterzeichnet. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie richten Ihren Brief direkt an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Hat er Ihnen denn schon geantwortet?
Nein, er hat noch nicht geantwortet, aber jetzt hat der Minister mich angerufen und natürlich auch gesagt, wie bedauerlich die Situation insgesamt ist. Es ist ja auch wieder so ein bisschen so typisch, dass eine Verordnung in Kraft tritt und dann aber irgendwie die Stellen, die dann nachher zu entscheiden haben, ob und wie und ab wann und ob es nicht vielleicht doch eine Ausnahmegenehmigung geben könnte. Das ist dann immer so ein bisschen so eine Scharade, wo sich jeder die Verantwortung hin und her schiebt. Ja. Tatsache ist es ja erstmal, ich bin auch Mitbürger, bevor ich Staatsintendant bin. Und ich habe genauso Angst vor dieser Pandemie. Ich will die auch gar nicht kleinreden. Aber ich glaube, dass wir jetzt eigentlich bewiesen haben, dass die Konzepte, die Hygienekonzepte, die wir gearbeitet haben, funktionieren. Und ich glaube, man kann fast sagen, nirgendwo ist es sicherer als im Theater. Oder man kann sich nicht sicherer unterhalten als im Theater.
Sie haben mit Bernd Siebler telefoniert. Wir haben auch mit ihm telefoniert. Und ich möchte ihn kurz vorspielen, damit alle im Bilde sind, was der Minister dazu sagt, was er gesagt hat.
Ich kann emotional verstehen, dass die Künstlerinnen und Künstler von dieser Zahl nicht begeistert sind, dass sie enttäuscht sind an der Stelle. Aber wir müssen die Gesamtsituation beobachten. Und wenn ich mich in ganz Deutschland, in ganz Europa umschaue, sehe ich halt, dass bei diesen dramatisch steigenden Zahlen alle wieder weitere Einschränkungen vornehmen. Es ist eine facettenreiche und vielfältige Programmausnahme. Da haben wir viele Programme, die auch viele Branchen trifft. Gerade für Kunst und Kultur ist es nicht schön, aber notwendig.
Was haben Sie denn dem Minister geantwortet in Ihrem Telefonat?
Also die Lufthansa wird jetzt trotzdem nicht nur mit 50 Personen ab München fliegen. Die Absurdität ist ja eigentlich, dass immer so mit zweierlei Maß gemessen wird oder scheinbar gemessen wird und natürlich das immer weniger auch auf Unverständnis bei unserem Publikum stößt, muss man ganz deutlich sagen. Ja, also das ist ja da auch ein Problem. Also jetzt schon 200 Karten ist ja jetzt nicht so im Residenztheater. Das hat 880 Plätze. Das ist knapp ein Viertel, was belegt ist. Wenn das jetzt nochmal runterkommt, reduziert wird auf 50, sind dann gegebenenfalls mehr auf der Bühne tätig, als im Zuschauerraum sitzen und die Vorstellung betrachten. Und das ist natürlich, dass das irgendwie, dass wir da einen Vorbildcharakter haben, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen sollten in dieser Pandemie. All das verstehe ich. Gleichwohl muss ich aber natürlich festhalten, wenn man immer mehr eingeschränkt wird, dann muss man ja nicht gerade das einschränken, was in Anführungsstrichen die sicherste Form der Freizeitgestaltung ist. Da muss ich mich streiten.
Bleiben wir mal im Dialog mit dem Minister. Was hat er denn darauf dann wieder geantwortet?
Naja, er versteht das. Ich glaube, man sucht auch noch nach einem, ich möchte mal sagen, Sonderweg. Und genau das haben wir ja in diesem Brief auch gefordert. Wir haben ja nicht gesagt, wir wollen verantwortungslos sein, sondern wir sehen unsere Verantwortung. Aber wir haben ja in dem, wie wir bislang gearbeitet haben, auch gezeigt, dass wir versuchen, Kunst zu machen, weil das geht immer in diesem ganzen Tovabo so unter, dass wir sind ja keine Schule oder irgendeine Behörde, die man öffnet und dann funktioniert schon wieder. Wir müssen ja auch noch Kunst herstellen. Und innerhalb dieses Dreiecks, ja, also was Theater ausmacht, ist das Publikum ja ein wichtiger Teil. Also würden wir nur für uns alleine das spielen, das funktioniert ja nicht.
Das heißt, es geht Ihnen weniger um Geld. Sie sind ja auch eine staatliche Institution, jetzt in Ihrem Fall des Residenztheaters. Es geht vielmehr wirklich um das Auftreten, um das Kunstherstellen.
Es geht einfach um das Angebot für unser Publikum. Ja? Also es geht einfach darum, dass wir unsere Kunst betreiben möchten. Also bei Viertelvoll oder bei 50, also das ist jetzt schon egal, muss man mal ganz sagen. Das ist schon ein bisschen wurscht. Das Defizit kommt da sowieso. Ja, also um es mal so auszudrücken, das kann sich ja jeder selber an fünf Fingern abzählen. Ja, also wenn wir nur Viertelvoll spielen, können wir ja nicht dieselben Einnahmen rekurrieren, wie wir das täten, wenn wir ausverkauft werden oder gut verkauft werden. Also die 50 sind jetzt einfach, das muss man wirklich ganz knallhart sagen, das ist halt eben kein Lockdown, aber de facto sind wir eigentlich nicht offen. Stellen Sie sich mal in der Staatsoper mit 2200 Plätze 50 Personen im Publikum vor. Also ich meine, das ist ja, also.
Glauben Sie denn, wenn die Zahlen jetzt weiterhin so stark steigen, wie sie es aktuell tun, dass Leute dann das Bedürfnis haben, noch ins Theater zu gehen? Also dass überhaupt der Gedanke da wäre, entspannt sich einen Theaterabend anzusehen?
Das Interessante ist ja, dass wir wirklich mit unseren Vorstellungen immer sehr schnell ausverkauft sind. Ja? Und wir sehen auch, dass das jetzt nicht nur jüngere Menschen sind, sondern wirklich, es ist wie früher sehr durchmischt. Ja? Und was wir auch zum Beispiel erleben, dass in anderen Ländern eben der Lockdown oder die Maßnahmen schon wesentlich schärfer sein müssen, weil die Zahlen noch viel höher sind, man trotzdem weiter Theater spielt, Oper, die Oper Madrid spielt, die Oper in Paris spielt, um mit so ein paar Beispiele zu sagen. Also das heißt, ich glaube, man muss einfach vorsichtig sein, was man alles unterbindet. Und da wir uns jetzt so viel unterbinden müssen und das auch richtig ist vom Prinzip her, um diese Pandemie einzudämmen, finde ich, muss man genau hinschauen, dass man nicht gerade das irgendwie jetzt abstellt, was eben vielleicht doch noch gerade gehen könnte und eine intelligente, geistreiche, aber auch vor allen Dingen ungefährliche Freizeitgestaltung ist.
Der Intendant des Münchner Residenztheaters Andreas Beck, und morgen wird es zu den Forderungen auch eine Demonstration in München geben. Weißes Hemd, schwarze Hose, das geht ja eigentlich immer, ob im Büro oder auf Beerdigung. Soweit so gewöhnlich, weißes Hemd, schwarze Hose, das steht aber auch für eine Ikone der Gegenwartskunst. Der Bildhauer Stefan Balkenhol, Jahrgang 1957, hat die Figur eines Mannes in genau diesem Dress aus Holz erschaffen und dadurch ist er weltberühmt geworden. Mein Kollege Michael Köhler hat seine neue Werkschau im Duisburger Lehmbruck Museum besucht.
Der Holzbildhauer Stefan Balkenhol ist ein Publikumsliebling. Und das beruht auf einer Verwechslung. Seine Menschenköpfe und Figuren sehen so echt, lebensnah und normal aus, dass es auch Nachbarn sein könnten. Es sind aber keine speziellen Personen, es sind fiktive, sagt der Künstler.
Das könnten halt auch irgendwelche Menschen sein, die es tatsächlich gibt, die man an der Tankstelle sieht oder in der nächsten Kneipe. Aber sie bedeuten es nicht. Also es steht jetzt nicht drauf, Simone, was weiß ich, oder.
Für Museumsdirektorin Söke Dinkler sind diese Figuren frei von jedem Pathos und irreführender Expressivität. Sie fuchteln und gestikulieren nicht.
Also wir glauben natürlich auf den ersten Blick, das sind so ganz normale Menschen, die sind so gar nicht so speziell. Aber wenn wir sie uns ganz genau anschauen, dann sind sie eben gerade in dieser vermeintlichen Normalität doch etwas Besonderes. Und sie laden uns eben ein, genau hinzuschauen.
Die Duisburger Ausstellung zeigt neben den bekannten männlichen Holzfiguren mit schwarzer Hose und weißem Hemd viele mythologische und kulturhistorische Bezüge. Alle aus Holz. Sie laden zum Nachdenken ein über Verhalten und Identität. Weil sie keine Defekte oder auffallenden Abweichungen haben, könnte man umgekehrt meinen, hier wird das Schöne im klassischen, antikischen Sinne beschworen.
Ja, aber nicht jetzt nur so eine Schönheit, die so eine Oberfläche ist oder so eine geschminkte Schönheit, sondern ich finde es spannend, wenn es so eine Ambivalenz hat. Also wo man nicht weiß, ist es jetzt schön oder ist es normal oder ist es hässlich oder ich weiß nicht was.
Balkenhol sagt, er wolle nicht nur eine eindimensionale Gemütsstimmung zeigen. Darum gibt es keine expressive Freude oder Trauer in seinen Skulpturen.
Und so sind die Figuren, einerseits ruhen sie in sich und sind sehr still, in sich gekehrt. Auf der anderen Seite laden sie auch zur Projektion ein. Ja, wir finden uns selbst in diesen Figuren wieder.
Die rauen, bemalten Holzfiguren legen die Spur und die Geschichte ihrer Bearbeitung offen. Sie scheinen gleichmütig ihr Schicksal zu erdulden, in der Welt zu sein, jede und jeder für sich.
Naja, sie stehen ja jetzt nicht alle alleine, aber ich glaube, jeder Mensch ist grundsätzlich einsam. Er wird alleine geboren, zwar aus der Mutter heraus, aber in die Welt gesetzt sozusagen. Und selbst wenn jetzt Leute um einen sind, in der Todesstunde ist man doch alleine mit sich und mit seiner Existenz. Die innere Uhr, die schlägt halt für jeden alleine.
Balkenhol arbeitet gern mit weichem Pappelholz und afrikanischem Weichholz. Das erlaubt ihm diese Präzision von Faltenwurf im Kleid etwa oder in einem Zopf. Ist das Holz beim Hauen sein Freund oder sein Gegner?
Das ist eigentlich mein Freund, ja. In jeder Beziehung, also.
Die Duisburger Retrospektive bietet einen gelungenen Überblick über die formale und materiale Bandbreite des bedeutenden Bildhauers und zeigt zugleich ganz neue Arbeiten. Dazu zählen auch viele Tierskulpturen exotischer Tiere. Als Balkenhol in Hamburg studierte, da hat er im Zoo häufig Löwen gezeichnet.
Er hat dann Inspiration gefunden in der Kulturgeschichte, in der Mythologie, in der griechischen Antike. Und das zeigen wir in der Ausstellung sehr, sehr umfassend und sehr prägnant und auch mit sehr schönen Beispielen.
Kritiker, die einwenden, das sei ja traditionell und gar nicht avantgardistisch, denen entgegnet Balkenhol, Modernität werde zur Diktatur, wenn sie verordnet wird. Zum beengenden Korsett, scheinbare Normalität, wird zum offenen Horizont. Sie eröffnet mehr Handlungsoptionen.
Diese Polarisierung finde ich schlecht. Also es kann ja auch sein, dass der Sonderfall zur Normalität gehört und umgekehrt.
So undramatisch wie seine gehauenen Köpfe und Figuren sind, scheint auch ihr Schöpfer zu sein. So wenig Pathos und Theatralität sie auszeichnet, so existenziell nachdenklich sind sie aber.
Der Deal ist ja, sobald man auf die Welt kommt, weiß man auch, dass man sterben muss.
Es kann kaum einen besseren Ort als das Wilhelm-Lehmbruck-Museum geben, Zentrum für internationale Skulptur, um über den Menschen und seine skulpturale Erscheinung in der Welt nachzudenken. Der Antimanierist Balkenhol lädt dazu großartig ein.
Und das macht er noch bis zum 28. Februar, eben in Duisburg, eben im Lehmbruck-Museum.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Würwig.
Gegen den Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, Michael Eisenhauer, soll eine Dienstaufsichtsbeschwerde vorliegen. Das hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg aus gut unterrichteten Kreisen erfahren. Die Beschwerde erfolgte nach einer Anschlagsserie auf der Berliner Museumsinsel, bei der mehrere Kunstwerke beschädigt wurden. Maria Ossowski.
Unbekannte hatten am 3. Oktober 63 Skulpturen und Bilder in verschiedenen Museen mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt. Die Öffentlichkeit hat dies erst 2 Wochen später erfahren. Seither gibt es massive Kritik an den Sicherheitsstandards der staatlichen Museen. Das Aufsichtspersonal hat nichts bemerkt, auch die Kameras haben nichts Verwertbares aufgezeichnet. Bereits beim Diebstahl der Goldmünze aus dem Bode-Museum standen die Sicherheitsmaßnahmen im Fokus der Kritik.
Nach 8 Jahren Pause haben die Ärzte wieder ein neues Album veröffentlicht. Hell ist heute erschienen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte der Sänger Farin Urlaub, manche Reaktionen der Fans würden ihn heute, nach 38 Jahren als Band, überraschen.
Die Konzerte werden mittlerweile so groß. Also unsere letzte Tour war tatsächlich innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, alles ausverkauft. Und das hat so gar nichts mit meinem Selbstbild zu tun. Oder auch nicht mit, wenn wir so im Bus, jetzt gerade, wir sind von einer Radiostation zur nächsten gefahren, dann merken wir manchmal an der Redaktion der uns Interviewenden, dass uns Respekt entgegengebracht wird. So, wo kommt der her? Was hat das mit uns zu tun?
Der Ärztesänger fahr in Urlaub. Für die Schriftstellerin Sibylle Berg ist das Sterben eine große Kränkung. Im Deutschlandfunk Kultur sagte die Autorin, eigentlich existiere die Welt nur durch unseren Blick. Deshalb sei es eine große Kränkung, wenn nach dem eigenen Tod das Leben in der Welt einfach weitergehe. Bergs neues Theaterstück heißt »Unsicher ist mir die Welt verschwunden« und hat morgen am Berliner Gorki-Theater mit der Schauspielerin Katja Riemann Premiere. Es gehe um eine Frau, die auf dem Sterbebett realisiere, dass alles, was sie in ihrem Leben getan habe, nichts verändert habe, so die Autorin.
Das ist so die verdichtete Geschichte eines Scheiterns. Der Versuch eines Menschen, über vier Stücke irgendwie jung zu starten, mit dem ganzen Elan der Jugend die Welt verändern zu wollen. Aber das ist ein Zustand, der sich sehr oft abschleift im Leben. Die wenigsten halten das so durch. Im Zweifel begreifen viele auch, es ändert ja doch nichts. Meine Person ist nicht so wichtig, wie ich das immer dachte.
Die Autorin Sibylle Berg.
Fazit im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Eine vielleicht ungewöhnliche Karriere. Vom Stabschef im Verteidigungsministerium zum Verwaltungschef, zum Kanzler der Universität für Theater und Filmkunst. Das ist die Laufbahn von Gábor Csáka in Budapest. Er gehört zur neuen Leitung der Hochschule, die nationalkonservative Regierung von Viktor Orban Anfang September eingesetzt hat. Csáka will für eine nationale Kunst einstehen. Studierende halten seitdem die Hochschule besetzt, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger in der ungarischen Hauptstadt solidarisieren sich. Heute ist in Ungarn Nationalfeiertag. Gedacht wird des Ausbruchs der Revolution am 23. Oktober 1956. Heute sind 10.000 Menschen durch die Stadt gezogen. Wilhelm Droste ist Autor und Publizist und beobachtet für uns die Situation. Guten Abend.
Guten Abend.
Wofür steht solch eine Demonstration an solch einem historischen Tag? Ist das denn noch ein Datum, das für einen Großteil der Ungarn von Bedeutung ist?
Ja, ich glaube, das war so überraschend. Also diese ganze Geschichte hat mich sehr überrascht. Sie entsprach nicht den Demonstrationserfahrungen, die ich aus den 70er Jahren in Deutschland hatte. Es war wirklich in erster Linie, das haben die Dessetzer Studenten sehr ernst genommen, es war in erster Linie wirklich eine Erinnerung an 1956 mit sehr viel Würde, mit sehr viel Niveau. Man merkte auch, diese Studenten sind Kunststudenten, die können singen, die können Theater machen. Die können Bilder ins Bild setzen, das sind Filmleute. Und das merkte man von Anfang bis Ende, dass das sehr wohl eine sehr gut inszenierte Veranstaltung war.
Vielleicht können Sie uns noch mal in Erinnerung rufen, was war denn da im Oktober 1956 in Ungarn?
Da brach die Revolution gegen den Stalinismus aus. Und nicht unbedeutend war ein Zug von Studenten. An gleicher Stelle haben sich heute die Studenten, aber die vielen, vielen anderen Sympathisanten versammelt. Es müssen ungefähr 30.000 Leute gewesen sein, was unglaublich überraschend ist, weil diese Universität ist eine kleine Universität. Das sind 450 Studenten. Und dass die in so kurzer Zeit, das sind jetzt 50 Tage Unibesetzung, dass die so eine gewaltige Masse mobilisieren können, wo jeder natürlich auch Angst hat vor dem Coronavirus, das ist eine unglaubliche Leistung. Und man wollte wirklich sich in diese Geschichte ganz bewusst hineinstellen und diese Geschichtsklitterung eigentlich nicht den Regierenden überlassen, die alle Nationalfeste sozusagen dafür ausbeuten, dass ihr Geist immer geherrscht habe, sondern es wurde sehr deutlich gemacht, das ist der Geist mutiger Studenten, der die Revolution gegen den Stalinismus ausgelöst hat und ein ähnlich couragierter Geist herrscht heute in dieser besetzten Universität.
Würden Sie denn diese beiden, ich nenne sie jetzt Bewegungen, diese beiden Studentenbewegungen miteinander vergleichen wollen?
Ich hatte auch Angst, in welch große Schuhe treten die da. Immerhin kamen dann die sowjetischen Panzer und es wurde geschossen und es wurde geblutet. Und das Ganze ist fürchterlich schiefgegangen, weil diese Revolution natürlich nicht gewonnen hat, sondern verloren hat. Wenn man schon von Verlieren und Gewinnen spricht, bis jetzt sind diese 50 Tage mit Sicherheit ein großer Gewinn, nicht nur für die Universität, sondern auch für die gesamte ungarische Gesellschaft, weil man wie in einem Lehrstück vorgeführt bekommt, was dennoch möglich ist. Und viele, viele Leute, alte Leute, junge Leute, Lehrer, Ärzte, alle möglichen an den Rand gedrängten Schichten der Gesellschaft sehen, es ist Widerstand möglich. Und die Geschichte ist in keiner Weise entschieden, weil alles, was bis jetzt versucht worden ist, diese Front aufzubrechen, sowohl unter den Studenten als auch unter den Lehrenden, ist wirklich absolut gescheitert. Vor einer Woche gab es einen Räumungsbefehl, da sollte angeblich desinfiziert werden wegen der Seuche. Und das war eindeutig politisch motiviert, dass man die Studenten rausjagen wollte. Das ist nicht gelungen. Also es gibt jetzt schon, ich glaube, 53 Tage Besetzung und nicht nur dieses ein Gebäude, sondern es gibt noch zwei andere. Also die Sache wird eigentlich immer stärker. Auch wenn man denkt, diese kleine Gruppe hat doch überhaupt keine Chance gegen diesen autoritären Staatsapparat.
Ist das denn ein Politikum, das das ganze Land bewegt, oder ist das eher eine Budapester Geschichte?
Also das ist ganz bewusst auch gewesen. Man hat sich alle politischen Vertretungen vom Hals gehalten. Keiner sollte parteipolitisch sich irgendwie dorthin stellen und das Ganze für sich ausnutzen. Da haben sie die Studenten sehr genau drauf geachtet. Aber sie haben sprechen lassen, Gewerkschafter, das ist eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, dass das nicht in so einer intellektuellen Blase bleibt, sondern dass ganz, ganz viele Gewerkschaften sich solidarisieren und in unserer Zeit jetzt auch ganz besonders wichtig Ärzte. Also eine Ärztin hat gesprochen und eine dritte Sache, die ich auch sehr gut fand, dass ein Roma-Vertreter geredet hat und auch sie greifen zurück auf alte ungarische Traditionen und überlassen die nicht der Rechten. Das finde ich sehr, sehr schön. Also es hat sich so ein Hymnus entwickelt, dieser Streikbewegung. Das ist ein altes Volkslied, was ein bisschen umgeschrieben wurde. Es gibt diese nationale Sitte, an großen Festtagen so eine Kokarde zu tragen. Und jetzt haben sie so Kokarden gebastelt aus ihrem Symbolzeichen. Das sind diese Absperrungsbänder, rot-weiß, die die Polizei immer um Unfälle aufschnürt, damit die Unfälle ungestört bleiben. Und damit hat die Studentenschaft die Eingänge der Universität verriegelt. Und aus diesen Plastikstreifen haben sie Kokarden gebastelt. Und diese nationalen Symbole nicht den Regierenden zu überlassen, halte ich für unglaublich wichtig.
In Budapest gab es heute wieder Proteste gegen die neue Leitung der Universität für Theater- und Filmkunst. Und weitere Perspektiven und Gespräche zum Thema, unter anderem mit der Schriftstellerin Noemi Kiss, finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Timothy Dexter, so hieß ein äußerst exzentrischer Mann aus den USA, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts seine eigene Beerdigung inszeniert hat, um zu überprüfen, wie die Leute wohl reagieren würden. 3000 Menschen sind damals gekommen, seine Ehefrau natürlich auch, aber weil die ihm nicht ausreichend genug weinte, hat er sie dann bestraft. Mein Kollege Michael Lages war heute auch auf seiner eigenen Beerdigung, aber nicht, weil er so ein exzentrischer Typ wäre, sondern weil wir ihn dorthin geschickt haben. Zum Schlingensee-Festival, zur Premiere von Sterben in Oberhausen. Und diese Premiere wird ungefähr so geklingen haben. Hier ist ein Ausschnitt von der Generalprobe.
An diesen kurzen Dialog dürfte sich Sascha nicht mehr erinnern können. Er hat, wie er sagt, kein Gedächtnis für Zitate. Genauso wenig wie für Träume oder die Kosenamen, die sein Vater, seine Mutter ihm als Kind gegeben haben.
Herr Lages, schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
Ja, ich bin da.
Erstmal gibt es bei mir sehr viele Fragezeichen. Ich habe diese Information bekommen, dass das passiert ist, was ich eben beschrieben habe. Wir haben eben gehört, wie es geklungen haben könnte. Was ist da genau passiert?
Also das war ja nun für Sascha eine der Figuren, die heute schon vorher sozusagen betrauert wurden. Ich bin Michael und ich hatte einen Text, der tatsächlich aus Daten zusammengestellt worden ist, die ich selbst in einer Trauerberatung zuvor jemandem erzählt habe. Das ist ja, Sie kennen das eventuell aus der eigenen Familie, da kommt, wenn jemand gestorben ist, der Zuständige von der Kirche oder sonst woher und fragt, ja, wie war er denn so und was wollen wir denn so über ihn erzählen und so. Meistens ganz peinlich. Hier, dadurch, dass man ja nicht wirklich stirbt, sondern tatsächlich erzählen lassen will, was man über sich erzählt, hören will. Deswegen wird es eindeutig nicht peinlich, sondern ja, eine Geschichte über sich selbst. Das ist der Schritt, den ich machen musste, um in diese Vorstellung reinzukommen. Es gibt zwei Optionen. Entweder man wird selbst ein zu Betrauernder Oder man ist einer der Trauergruppe. Das sind immer so 8 Leute, die dabei sind und einen bestimmten Teil in diesem Ritual, das dann stattfindet, übernehmen. Aber das Ich ist das Ich. Also die Figur, die da betrauert wird, kann sich selbst sozusagen den Nachruf selber schreiben.
Würden Sie sagen, das war eine berührende Erfahrung? Hat Sie das bereichert? Also war es seltsam, vielleicht sogar albern? Wie sind Sie denn da reingegangen heute und vor allem rausgekommen?
Also albern fand ich es überhaupt nicht. Ich habe jetzt gerade eben noch nach der Vorstellung noch ein kleines Publikumsgespräch gemacht und eine der beteiligten Zuschauerinnen, also Mittrauernden, die hat gesagt, im Moment haben wir den Tod sozusagen immer an der Seite in Corona-Zeiten, aber wir versuchen so wenig wie möglich davon wahrzunehmen. Und das ist in der Tat, dieser Abend ist der Versuch einer Erweckung, das ist zu viel gesagt, also einer Aufmerksamkeitserregung für einen Zustand, in dem wir alle mal geraten werden, da können wir nichts dran ändern, und der so ehrenvoll und würdig wie möglich stattfinden soll. Also ich mache eine kleine Waschung mit einer Trauerbegleiterin, die mich den ganzen Abend über begleitet. Dann höre ich sozusagen meiner eigenen Erinnerungsrede zu von einem professionellen Trauerredner. Dann gehe ich sozusagen in die Gruppe rein und die 8 sind dann so um mich rum. Vor mir sitzt meine Trauerbegleiterin und schaut mir die ganze Zeit zu und fängt fürchterlich an zu weinen. Und dann darf ich mir zum Schluss, wenn so ein paar rituelle Bewegungen von den Trauernden durchgeführt worden sind, die ein ganz klein bisschen nach Esoterik oder Rudolf Steiner oder so aussehen, aber das stört mich gar nicht. Mhm. Es gibt sozusagen so ein Gefühl von Kollektiv, dieser 8 Figuren um mich rum, die bestimmte choreografische Tätigkeiten ausführen, Bewegungen, die zeigen, sie interessieren sich für mich. Und das ist sozusagen der Kern der Bemühung, dass man den Punkt erreicht, wo man selber das Theater und diese ganze Theaterhaftigkeit verlässt. Und das ist nun wirklich extrem schlingensiefhaft. Und an einen Punkt kommt, wo man selbst zum Zentrum wird. Zum Schluss darf ich mir dann auch noch die Musik aussuchen, die ich gerne ganz persönlich bei meiner Trauerfeier hören würde. Und so wird das also überhaupt nicht peinlich, überhaupt nicht albern. Ein bisschen sozusagen begrenzt, weil man natürlich mit seinem Trauerpublikum auch in den Dialog kommen könnte. Vielleicht findet dann halt im Nachgespräch statt. Aber eine sehr seriöse, sehr ernsthafte, sehr sympathische Art und Weise, mit diesem fürchterlichen Freund Hein und Tod umzugehen.
Die Macherinnen und Macher dieses Theaterabends, die fragen ja auch, was wäre Schlingensief zu all dem eingefallen, was wir aktuell erleben. Haben Sie denn heute Abend durch all das, was Sie da eben beschrieben haben, Antworten gefunden?
Also ich selber habe einen Teil von Christoph Schlingensiefs Karriere glücklicherweise mitmachen dürfen. Ich war mit in Manaus beim Fliegenden Holländer und habe auch sozusagen seine Schmerzensexegesen in Wien am Burgtheater gesehen und immer gesehen, wie er sich verzehrt hat, im Bemühen sozusagen kenntlich zu bleiben, auch im Verblassen, sagen wir es mal so. Und dieses Moment findet sich in dem Abend unübersehbar wieder. Insofern passt dieses Sterben in Oberhausen wirklich gut zu Christoph Schlingensief. Es ist ja ein kleines Festival, also das ganze Wochenende, im Wesentlichen am Alten Markt. Da ist das Haus, wo die Schlingensiefs gewohnt haben, mit der ehemaligen Apotheke, ist an diesem Markt, und ein merkwürdiges, schauerndes Erinnern fasst einen da an, wenn man sieht, sozusagen den Ort, wo dieser bedeutende Theatermensch und überhaupt Mensch aufgewachsen ist und sein Leben gelebt hat. Also das ist eine ganz merkwürdige, in diesem armseligen Oberhausen, wo nicht so viel wirklich Glückliches stattfindet. Nee, das Theater ist das Wichtigste in dieser kleinen Stadt.
Ja.
Und es macht etwas, dieses Theater, mit der Einladung an diese Produktionsfirma von Saskia Kaufmann und Raban Witt, macht etwas, was tatsächlich diesen schlingensiefschen Geist kenntlich und erfühlbar macht. Und das ist, glaube ich, das Beste, was passieren konnte.
Michael Lages, vielen Dank für diese Eindrücke vom Schlingensief-Festival in Oberhausen. Und das läuft noch bis Sonntag. Deutschlandfunk Kultur, 8 Minuten vor Mitternacht. Und was für diesen Freitag noch gefehlt hat, das ist die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel.
In Deutschland könnten Sie mit einem monatlichen Mindestlohn 3.158 Flaschen Bier kaufen. In der Türkei dagegen nur 186, schreibt Bülent Mumay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In den letzten 10 Jahren seien in der Türkei die Steuern auf Alkoholiker um fast 500% gestiegen. Deshalb produzieren einige Türken jetzt ihre alkoholischen Getränke einfach selbst. Da aber die Erdogan-Regierung verboten hat, den Hauptrohstoff dazu, das Ethanol, in Supermärkten oder im Internet zu verkaufen, haben einige auf gefährlichen Ersatz gesetzt. Sie mischten Reinigungsprodukte wie alkoholhaltige Desinfektionsmittel mit Alkoholaromen und verkauften sie als Raki. Das Unglück geschah. In den letzten 2 Wochen starben mindestens 70 Personen nach dem Genuss illegaler Alkoholika, schreibt Mumay und zitiert ein Mitglied der AKP-Jugendorganisation mit den Worten: Laizisten, wollt ihr Recep Tayyip Erdogan loswerden? Trinkt nur reichlich gepanschten Alkohol. Erdogan selbst habe mit Blick auf die Wirtschaftskrise der Türkei gesagt: Wahrhaft fromm ist, wer bei Mangel geduldig ausharrt. Allerdings, so Mumay, halte sich Erdogan nicht an seinen eigenen Rat. In den Tagen, als Erdogan zur Geduld aufrief, wurde bekannt, dass die Ausgaben des Palastes für einen einzigen Tag auf über 1 Million Euro angestiegen sind. Auch das noch, heißt es nicht im FAZ-Artikel über die Türkei, sondern zu einem ganz anderen Thema in der Süddeutschen Zeitung. Staatsterror Chinas gegen die Uiguren, blutige Kämpfe in Jemen, der Krieg in Bergkarabach. Joachim Kepner zählt diese und andere Kriegs- und Krisenherde auf. Eigentlich müssten wir uns darüber empören, meint er. Aber wenig deutet darauf hin, dass die Kriegsopfer auf der Welt in der westlichen Öffentlichkeit künftig mehr erfahren als achselzuckendes Bedauern oder gar den erklärten Willen, sich nicht darum zu scheren, schreibt Kepner. Viel intensiver beschäftigen sich die westlichen Gesellschaften und ihre Medien mit dem eigenen Bauchnabel und der eigenen Befindlichkeit, mit sich selbst, mit Debatten um Korrektheit und Identität, die, so berechtigt sie subjektiv erscheinen mögen, den Menschen in den brennenden Bergen von Karabach vorkommen müssen, wie die Luxussorgen einer Welt, die noch viel weiter fort erscheint als ein paar tausend Kilometer. Als wollte sie die These ihres Autors belegen, eröffnet dieselbe Zeitung, die SZ, das Feuilleton mit einem Artikel, in dem sie erklärt, wie der Streit über die neue moralische Sensibilität zur kulturellen Revolution führt. Wahrscheinlich ist die Cancel Culture nicht zuletzt ein Gefühl, dass man als schwarzes Schaf eben nicht mehr zur Herde gehören darf, auch wenn man will, schreiben 4 Autoren im Neuen Spiegel. Sie spielen darauf an, dass sich der S. Fischer Verlag von seiner Autorin Monika Maron getrennt hat, weil sie ein Buch in einer Reihe der befreundeten Buchhändlerin Susanne Dagen veröffentlicht hat. Die bewegt sich im Dunstkreis des rechtsradikalen Verlegers Götz Kubitschek, der den Antaios Verlag betreibt und dessen Institut für Staatspolitik vom Verfassungsschutz beobachtet wird, heißt es im Spiegel. Das ist schon seit knapp einer Woche bekannt. Interessant ist der Artikel aber vor allem deswegen, weil er schon den nächsten politisch motivierten Konflikt eines Verlags mit einem seiner Autoren prophezeit. Lava, der neue Roman von Uwe Tellkamp, einem Freund Susanne Dagens, sei schon für das nächste Jahr angekündigt gewesen. Nun aber wolle der Surkamp-Verlag keinen Termin mehr nennen. Begründung: Man arbeite noch am Manuskript. Das kommentiert der Spiegel so. Tatsächlich hat Tellkamp schon aus Lava gelesen. Anwesende berichteten von wüsten Passagen und wilder Polemik gegen die Merkel-Republik. Surkamp wird seine Freude haben.
Die Kulturpresseschau finden Sie auch zu jeder Zeit auf deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Kommen Sie gut ins Wochenende.